Der Mann hat vieles, Silber im Blick, Munition im Mund und Gummi in den Beinen. Das schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung über meinen heutigen Gast, Christoph Sieber. Er ist Kabarettist und Moderator. Ja, hi Christoph, schön, dass du heute da bist.
Ja, Tag.
Ja, du warst ja bis vor kurzem mit deinem Programm Mensch bleiben auf Tour, quasi durch ganz Deutschland und hast die Politik ordentlich aufs Korn genommen und du machst direkt weiter mit deinem Programm Weitermachen und das startet ja im Januar wieder die Tour. Und außerdem bist du Moderator bei den Mitternachtsspitzen seit 2021, sozusagen die älteste deutsche Kabarett-Sendung, und das auch zusammen mit Thomas Mann die Kabarett-Late-Night-Show Mensch Sieber im ZDF.
Der Kollege heißt Tobias Mann, nur ich möchte dich nicht gleich
Ach
berichten.
so.
Ich nicht auf, dass er wieder Schriftsteller klingt. Und er heißt aber
Ah.
Tobias Mann. Er wäre gerne Thomas Mann. Er wird auch gerne drei Bücher noch schreiben, unter anderem den Zauberberg, aber der ist ja schon geschrieben. Und der Einzige, der die Mensch Sieber
Ach
nannte, weil
so.
das war unser Running Gag über Jahre hinweg, dass Leute uns geschrieben haben, die Sendung Mensch Sieber ist wirklich toll.
Ah ja,
Dabei
okay.
gab es die gar nie.
Ja, und Preise hat er auch noch gewonnen, zum Beispiel 2015 den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett. Also ich freue mich, dass du heute da bist, Christoph. Ich hoffe, du bist gut hergekommen mit der Bahn von Köln aus. Hat
Klar.
alles geklappt?
Ja, Logo.
Ja. Nee, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Das ist so ein kleiner Witz, weil du bist nämlich ganz bequem hier per Videocall zugeschaltet. Aber das ist eine gute Überleitung, weil ich dich eben fragen wollte, findest du Bahnwitze immer noch zeitgemäß oder findest du die mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, weil es gibt ja da schon wirklich viele, muss man sagen.
Ja. Aber ich finde auch, ich möchte niemandem vorschreiben, worüber lacht, wenn der Witz gut ist und er über die Bahn ist. Es gibt ja auch noch immer noch gute Witze und neue Witze. Ich denke, man muss dann einfach einen neuen Ansatz finden. Zum Beispiel die Bahn mal loben, wie gut sie ist, wie pünktlich sie ist.
Ja,
Das
ja,
ist ja
ja.
auch mal eine Möglichkeit. Ich bin ja also auch wirklich, um es ernsthaft zu sagen, begeisterter Bahnfahrer und bin es immer noch. Entgegen aller Gerüchte, dass sie nicht kommt, dass sie nicht fährt, dass sie nicht pünktlich ist, dass die Toiletten unsauber sind und dass es da nichts zu essen und zu trinken gibt, fahre ich immer noch Bahn und zwar sehr gerne.
Ja, zur Bahn bist du ja jetzt mal ziemlich freundlich im Gegensatz zur Politik. Also die nimmst du ja sehr gerne auseinander und legst den Finger extra tief in die Wunde. Und das Gleiche kann man echt sagen über unsere Gesellschaft. Also da kritisierst du auch sehr viel, aber mit viel Humor, also du regst zum Nachdenken an und bist quasi gleichzeitig sehr humoristisch unterwegs. Gibt es echt so ein Thema, wo du sagst, da rede ich besonders gerne drüber, da lassen sich besonders gut Witze machen, das aufregt oder wo du findest, das bietet
Nee,
sich einfach an?
ja, also es gibt natürlich Themen, die mich besonders erregen oder aufregen. Und das ist ja der Grund, warum ich was mache auf der Bühne, ist ja nicht, weil ich besonders schöne Witze dazu gefunden habe, sondern eigentlich, weil mich das Thema interessiert. Und
Ja.
das kann man jetzt auch, du hast ja schon das neue Programm erwähnt, ich sitze gerade dran, zum Beispiel das Thema Bildung, Schule, da bist du ja auch durchaus Betroffener.
Ja.
Das ist so ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert, weil ich mich schon seit vielen Jahren frage, warum sich da nichts ändert. Wenn ich meine Schulzeit mit der Schulzeit von heute vergleiche, sehe ich, dass sich was getan hat, aber eigentlich essentiell sich nichts verändert hat. Bis heute
Ja.
herrscht da die gleiche Schlagrichtung in dem Versuch, Bildung mit Auswendiglernen zu verbinden, ja, und man hat bis heute noch nicht verstanden, was eigentlich wirkliche Bildung ist, ja, also dass ich gerade in der heutigen Zeit es so wahnsinnig wichtig ist, dass ich mit der ganzen Informationsflut, die wir heute haben, wir leben ja in einem Zeitalter, in dem man noch nie so viele Informationen auf einmal bekommen hat und die Möglichkeit zur Information, das kannst du dir als junger Mensch gar nicht mehr vorstellen. Ich bin ja ohne Internet aufgewachsen, weißt du, ich hatte ja nicht mein Handy, es gab gar nichts, ja, wir haben in Höhlen gelebt. In den 70er Jahren, das weißt du gar nicht mehr, aber es ist so gewesen, ja.
Ja.
Aber so, und das interessiert mich wahnsinnig, warum sich da so wenig verändert. Und deshalb sind meine Themen eher gesellschaftlicher Art, eigentlich, als dass ich jetzt Witze über Politiker mache. Die sind mir eigentlich relativ schnuppe.
Ah, okay. Und was hat dich so politisiert? Also dein Vater war ja zum Beispiel 40 Jahre lang Bürgermeister in Niederesch.
Ja.
Und dort hast du auch deine
Grüße.
Kindheit und Jugend verbracht. Ja, schöne Grüße.
Ja.
War das so dein Erstkontakt mit der Politik? Kann man das so sagen? Oder?
Ja, also so wie das halt typisch ist, wie man das kennt irgendwie oder wie man die Väter aus dieser Zeit kennt, die waren selten da. Die kamen einmal am Tag nach Hause zum Abendessen, haben auf den Tisch geklopft und
Ja.
haben gesagt, solange du deine Beine unter meinen Tisch streckst, bestimme ich, was hier läuft. Und damit waren auch die politischen Diskussionen in dem Moment auch beendet. Also es gab da nicht so, ich kam dann in so eine Ökoszene rein mit Leuten, die Müsli selber gemacht haben, die angefangen haben, auf einer Kaffeemaschine sich abends den Dinkel selber zu schroten und am nächsten Morgen einzuweichen und zu essen. Und das war für meinen Vater unverständlich. Im Prinzip das Gleiche, was wir heute mit jungen Menschen haben, die sich auf der Straße festkleben. Ein ähnliches Unverständnis gab es damals für die Ökos, für die Langhaarigen, die gegen Atomkraft waren. Ja, absurd, gegen die Amerikaner damals, ja. Ja, die waren gegen die Amerikaner unsere Freunde. Ja, so, also das war eine schwierige Zeit damals. Dann hat man Vollkorn angefangen zu essen. Das war für meine Eltern und einfach unverständlich oft. Ja, und so haben wir heutige Zeiten, also so sieht man auch, wie die Zeiten immer wieder kommen, also dieses Unverständnis für junge Leute, diese Sätze,
naja,
früher nicht, wir waren früher alle ganz anders, dann habe ich später rausgekriegt, dass mein Vater genauso ein Rebell war und dass der auch oft begehrt hat und dass der auch von der Schule geflogen ist und so, das erfährt man dann immer sehr viel später, dass die eigentlich genau das Gleiche durchgemacht haben. Und dann, glaube ich, ist der entscheidende Moment, dass man irgendwann, wenn man selber älter wird, dass man dann nicht anfängt, alt zu werden. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, nicht altklug zu werden und den Leuten vorschreiben zu wollen, wie sie zu leben haben oder wie sie zu denken haben, sondern mir auch den jungen Leuten eine Tür offen zu lassen in diese Welt, dass sie vielleicht mitgestalten wollen, wie ihre Zukunft später mal aussieht. Jetzt haben wir schon einen großen Bogen geschlagen. Aber das hat mich politisiert damals im Prinzip, das nicht politisieren dürfen, das nicht gehört werden, das nicht mitbestimmen dürfen. Auch das ist ja eine Schulerfahrung, dass du jahrelang zur Schule gehst und dich niemals jemand fragt, was willst du eigentlich als Schülerin oder als Schüler, was interessiert dich eigentlich, sondern es gibt einen Lehrplan, der muss erfüllt werden. Das ist entscheidend. Der muss am Schuljahresende erarbeitet sein. Es gibt Literatur, die vorgeschrieben ist. Es wird nie gefragt, gibt es irgendein Buch, was dich interessiert? Ja? Gibt es irgendein Thema, was dich interessiert? Das kommt so selten vor. Und das hat mich dazu veranlasst, dann ja, zu sagen, dann mache ich jetzt das, was mich interessiert.
Wäre sowas im Bereich Bildung auch, dass du verändern würdest, wenn du jetzt, sagen wir mal, für einen Tag Bundeskanzler wärst und du ja, quasi der alleinige Herrscher wärst, sage ich jetzt mal, was unrealistisch ist, aber.
Ja, wir leben ja noch
nie in einer Diktatur.
Also das wird ja immer wieder behauptet. Nein, tatsächlich ist ja Bildung, wie du weißt, Ländersache. Das heißt, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin hat relativ wenig Einfluss. Auch das muss man den Leuten immer wieder sagen. Der Finanzminister kann eine Schule in Kenia finanzieren, aber nicht eine Schule in Bayern. Das kann der Bundesfinanzminister gar nicht, weil das Ländersache ist. Ich würde, glaube ich, als erstes ändern, dass tatsächlich dieser Satz, dass es um die Schülerinnen und Schüler geht und nicht um irgendeinen Bildungsplan, das würde ich versuchen, als Maxime ins Schulgesetz zu schreiben und sagen, es geht in erster Linie um junge Menschen und denen Begeisterung zu nehmen für Lernen, für bestimmte Themen. Also, dass ihnen das nicht genommen wird. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das einfach easy peasy finde. Aber ich glaube, wenn uns das gelingen könnte, dann wäre schon viel erreicht. Und vielleicht auch das fächerübergreifende Lernen. Also sich Beispiele nehmen an Finnland, in denen eigentlich Mathematik als Unterrichtsfach gar nicht mehr vorkommt in den stupide Zahlen, sondern es ist in anderen Fächern mit verbunden. Ja, also Mathe brauchst du ja im Alltag als reine Matheaufgabe ja nicht. Es kommt ja niemand auf der Straße auf dich zu und fragt 144 geteilt durch 7. Ja? Das kommt ja nicht vor. Sondern es ist ja ganz schön, wenn du im Alltag, im Supermarkt ungefähr einschätzen kannst, beim Zusammenräumen in den Dingen kosten würde. Ja? Also solche Sachen, während der 53. Vektorraum, den ich in meinem Mathe-Abi noch hatte, im Alltag eine relativ kleine Rolle spielt. Das muss man jungen Menschen immer wissen. Auch die Gedichtinterpretation, liebe junge Menschen, werden die im Leben nie wieder gebrauchen. Ja? Die kommt nicht mehr vor. Es gibt kein
Vorstellungsgespräch,
egal wo ihr hinkommt, dass jemand sagt, können Sie nicht noch Annette Droste-Hülshoff bitte eine Gedichtinterpretation machen? Das wird nicht mehr vorkommen.
Ja, es passt doch ganz gut zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Reden, weil geredet hast du ja nicht immer so viel, muss man sagen, oder zumindest hast du früher mal Pantomime studiert. Wie kamst du auf Pantomime und wie kamst du dann von Pantomime auf Kabarett, wo man worin ja eigentlich so ja, das Wichtigste ist.
Ja, also, naja, also pass auf, also wie ich dazu gekommen bin, ich komme aus einem kleinen Dorf in Süddeutschland und ich hatte von der Welt
Ja.
keine Ahnung. Und das Tor zur Welt war tatsächlich das Fernsehen. Und ich habe sehr gern geguckt, aber ich bin noch in Zeiten aufgewachsen, in dem es sowas wie Bildschirmzeiten gab am Fernsehen. Man durfte eine Stunde am Tag, jeden zweiten Tag schauen, mehr war nicht drin.
Ah.
Und ich habe dann aber in der Fernsehzeitung einen Bericht gesehen über zwei Pantomimen, die an der Folkwang Hochschule in Essen studiert haben. Die haben Maskentheater gemacht, Habbe und Mike. Und die habe ich gesehen und mich haben diese zwei Masken so fasziniert, dass ich, als ich dann 18, 19 und Zivildienst gemacht habe und auch ein paar Kurse, ich habe katholische Jugendarbeit gemacht und hatte da auch so ein paar Pantomimenkurse mal. Das war halt auch so Teil des Programms. Die habe ich mitorganisiert und hatte mitgemacht und hatte da Spaß dran. Und dann habe ich tatsächlich, ohne dass ich eine Ahnung von Pantomime hatte, mich da beworben und
Ah,
bin
okay.
genommen worden. Tatsächlich nach 3 Tagen Aufnahmeprüfung. Und das war mein großes Glück, muss man ehrlicherweise sagen, weil das hätte auch anders laufen können. Es hätte auch da jemand sagen können, ah, der Typ hat kein Talent, der hat keine Ahnung, der kommt vom Land, der weiß gar nichts. Ich wusste auch tatsächlich nichts, was auf mich zukommt und habe dann in 4 Jahren erst gemerkt, was eigentlich das alles bedeutet. Theater, Pantomime.
Ja.
Ich war auch vorher nie im Theater. Ich war so im Bauerntheater in Süddeutschland, weißt du, so Schwenke. Da kommen dann Leute auf die Bühne und Klipp-Klapp-Komödie. Ja, sagen dann, wo ist die
Ja.
Zenzi? Die Zenzi ist weggelaufen. Die Zenzi hat es getrieben mit dem, ja. Und dann gibt es irgendein Ding und von wem ist das Kind? Ja,
Ja.
das war das, was ich wusste. Mehr wusste ich gar nicht. Und ja, und da bin ich dann hingekommen und habe dann im Prinzip die Kunst erlernt sozusagen und habe währenddessen aber gemerkt, dass die Themen, die mich interessieren, einfach politisch sind. Bin dann politisch geworden, hab dann ganz viel auch politische Sachen gelesen, habe gemerkt, das sind die Themen, die mich mehr interessieren. Und ich habe gemerkt, mit der Pantomime komme ich da nicht weit, weil die Pantomime an sich ist sehr poetisch und da werden viele Sachen in der Poesie aufgelöst. Ich habe aber gemerkt, wenn da so ein Helmut Kohl, der war damals 16 Jahre Kanzler, das wirst du gar nicht mehr kennen, aber das ist meine Kindheit. Du hast 16 Jahre Merkel wahrscheinlich viel mehr erlebt. Ich habe 16 Jahre
Naja.
Kohl damals, die Birne, ja, also den haben alle gehasst, also alle, die ein bisschen links und links ideologisch waren. Und da bin ich dann politisch geworden, damals gegen Helmut Kohl oder gegen damals die CDU, die schwarzen Kassen. Das war meine Zeit. Und da habe ich gemerkt, dass das erreiche ich mit Worten mehr und bin dann sozusagen ja, langsam ins politische Fach gewechselt, so nach und nach
Naja.
über Jahre hinweg. Das war keine ganz bewusste Entscheidung. Das ist so passiert mit mir.
Wenn Helmut Kohl offensichtlich jetzt nicht so dein Vorbild war, gab es da jemand anderen aus der Politik oder aus Deutschland, würde man sagen, Comedy-Szene, der dich da so inspiriert hat?
Nee, also
Niemand direkt?
doch, doch, es gab natürlich Matthias Richtling
Na.
war, ist einer, den ich aus Süddeutschland kannte. Der hatte damals auch im SWR so eine kleine Kolumne. Da saß er in so einem Fernsehsessel und das wurde dann irgendwann abgesetzt, weil er irgendwas, glaube ich, über den Papst damals was gesagt hat. Papst ist immer ein schwieriges Thema. Das darfst du, da musst du vorsichtig sein. Papst,
Ja.
Kirche. Da geht es ganz schnell zu. Und
Ja.
den habe ich geschätzt, den habe ich gemocht. Ich kannte dann Harald Schmidt irgendwann mal, kam dann die große Zeit von Harald Schmidt, den ich dann jeden Abend gesehen habe. Und so hier und da hat man mal jemanden erlebt, dem man einfach total fasziniert war davon. Dann habe ich viel Theater gesehen im Ruhrgebiet. Es gab damals Peter Brook, ist mir dann über den Weg gelaufen, ein Regisseur, der Stücke gemacht hat bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Dann war ich sehr viel in Bochum im Schauspielhaus. Das war die große Zeit von Leander Hausmann, der da Regisseur war. Und so hat man Sachen gesehen, ist mit den Leuten in Kontakt gekommen. Dann ist Helge Schneider groß
Ja.
geworden. Dann habe ich Helge Schneider. Dann hatte ich auch so Schlaghosen plötzlich auf der Bühne an und hätte fast so gesprochen noch wie Helge Schneider. Da hat man sich inspirieren lassen von verschiedenen Sachen. Aber eigentlich, Inspiration ist fast weniger als Begeisterung. Ich habe mich
Ah.
tatsächlich begeistern lassen für Kabarett, Comedy, Theater.
Ja.
Otto, das Buch gab es dann damals, also das war eigentlich sogar fast schon in der früheren Kindheit. Otto, das war ein großer Nationalheld, den hat man
Ja.
dann gesehen.
Ja.
Ja,
Nee,
jetzt
von
ist er
Otto
wieder.
gibt es jetzt witzigerweise wieder diesen Song, der von Ski-Agu da covert wurde. Das ist ganz witzig eigentlich. Annie, und wieso hast du dann genau Kabarett gewählt? Also du meintest ja gerade, du warst schon davor auf der Bühne, aber so rein theoretisch hättest du ja auch, keine Ahnung, satirische Zeitungsartikel schreiben können oder sowas.
Ja, also ich habe schon auch gemerkt, dass ich sehr gerne auf der Bühne stehe. Das ist ja auch eine Lust. Also auf der Bühne auch
Naja.
Applaus irgendwie, dann hat man mal Applaus abbekommen und hat gemerkt, oh, das ist schon auch nett irgendwie. Dieser Adrenalinschub auch und auch die Rückmeldungen dann waren dann positiv. Und dann hatte ich schon Lust, auf der Bühne zu stehen. Ja? Und dann hatte ich auch Lust, mit eigenen Texten auf der Bühne zu stehen, mit eigenen Stücken. Und das ist ja das, was ich bei der Pantomime eigentlich ursprünglich wirklich gelernt habe, ist ja nicht nur das stumme Theater, sondern ich habe eigentlich gelernt, so kurze 5-Minuten-Stücke zu machen. Das ist die Kunst der
Naja.
Pantomime für mich, eine Geschichte in 5 Minuten zu erzählen, eine kleine Einleitung, dann das Thema sozusagen begreiflich machen, dann irgendwo einen Klimax, einen Höhepunkt zu treiben, Grundkonflikt, ja, und dann am
Naja.
Ende, wenn es geht, noch eine überraschende Wendung. Kurz vor Ende ist immer schön,
Naja.
Überraschung. Die Leute sagen, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das habe ich
Hm.
gelernt und das ist dann zu mir gekommen, sage ich mal. Und
Ja, mittlerweile machst du ja auch Musik oder machst du was wie Jonglieren zum Beispiel sogar.
ja,
Finde man
alles,
auch.
was so. Ich finde es ja immer schön, wenn die Leute auch ein bisschen was zu gucken haben im Theater und wenn es nicht nur 2 Stunden ist, dass die Leute zugeballert werden mit Texten,
Ja.
sondern dass zwischendurch halt auch mal was anderes passiert. Ja.
Ja,
So,
genau.
das interessiert mich auch.
Aber du bist jetzt niemand, der das Publikum so krass mit einbindet. Also. Es gibt ja auch vor allem bei Stand-up-Comedy, dass da mit dem Publikum geredet wird.
Ja, das, nee, also das interessiert mich tatsächlich weniger. Das Publikum eher
Ja.
als Resonanzraum. Mich interessiert schon, wie sie reagieren und wie
Ja.
sie lachen. Und mich interessiert das auch, wenn es Aufruhr im Publikum, also wenn es einen Aha-Effekt gibt im Publikum. Mich interessiert auch, wenn die Leute plötzlich betroffen sind. Es gibt in meinem Programm ja immer wieder Stellen, in denen es auch ganz still wird im Saal, wo die Leute merken, jetzt wird es richtig ernst. Ja, jetzt geht es
Naja.
wirklich zur Sache. Das interessiert mich sehr. Alles andere, dass ich jetzt Leute persönlich anspreche da unten, ich meine, also ich habe da immer Respekt vor dem Publikum auch, weil ich denke, die
Ah
haben
ja.
Eintritt bezahlt, die haben da womöglich sitzen die jetzt da in der ersten Reihe und haben noch gedacht, oh, ich würde Oliver weiter hinten setzen, aber das waren die Karten, die noch frei waren. Und dass man dann denjenigen da zur Sau macht oder womöglich bloßstellt oder lächerlich macht, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein
Naja.
Ding. Ja, ich habe auch tatsächlich, ich habe schon Improvisation im Programm, aber eigentlich das, was ich erzählen will, weiß ich. Also ich weiß, was ich erzählen will und ich will mich nicht davon abhängig machen, ob da jetzt von jemandem eine lustige Antwort kommt, ja, oder ob der einen
Naja.
lustigen Beruf hat, ja, oder ob der irgendeine lustige Antwort hat. Ja, interessiert mich nicht so arg.
Naja. Findest du es echt problematisch, dass mittlerweile viele Leute nicht mehr so unterscheiden können, was jetzt Satire ist oder Comedy und was jetzt so ein Meinungsbeitrag ist?
Ich glaube, dass die Humorfähigkeit in vielen Bereichen der Bevölkerung nachgelassen hat. Und Humorfähigkeit heißt halt auch ein Stück weit, dass man andere Meinungen zulässt und zulassen kann
Naja.
und auch akzeptiert und respektiert, dass es ein wichtiger Bestandteil der Demokratie ist, dass es andere Meinungen gibt, dass es Menschen gibt, die ein anderes Weltbild auch haben. Das ist
Mhm.
abhanden gekommen in der Zeit der Internetblasen. Ich halte da, dass Facebook, Twitter, YouTube einen großen Beitrag dazu geleistet hat, indem die Leute
Ja.
in ihrer Meinung sehr stark bestätigt werden und man sich nur mit Leuten umgibt, die die gleiche Meinung haben und man überhaupt nicht mehr wahrnimmt, dass es auch Menschen gibt, die eine andere Meinung haben, ja? Und dass diese Meinung auch richtig sein kann, weil die Wirklichkeit sehr komplex ist. Also uns wird immer wieder vorgemacht, dass die Wirklichkeit sehr einfach wäre und eindimensional. Das ist sie aber nicht. Die Wirklichkeit ist unglaublich mehrdimensional und sie in allen Facetten zu begreifen, ist oft sehr schwierig. Aber was einem sehr hilft, ist jemanden in der Diskussion mit einer anderen Meinung zu hören und zuzuhören, weil der vielleicht was beleuchtet oder auch was anders wertet und dem vielleicht auch was anderes wichtig ist. Ja? Wir erleben das ja in der heutigen Zeit um Heizungen. Es gibt halt auch Menschen, die Angst um ihr Eigenheim haben, die Angst um das haben, was sie geschaffen haben, die Angst um die Zukunft haben, nicht wegen Klimakatastrophe, sondern weil sie vielleicht Angst um das Monatsende haben. Ich habe das im Programm ja so schön drin, dass ich sage, dass viele junge Menschen Sorgen um das Ende der Welt haben, machen, während es andere gibt, die sich Sorgen um das Ende des Monats machen. Und
naja,
das ist das, was wir gesellschaftlich austarieren müssen. Ja? Also wir müssen austarieren, wie können wir möglichst vielen gerecht werden. Aber was wir ausschließen müssen, sind Kompromisse. Und das ist ein entscheidender Beitrag, den wir alle zur Demokratie leisten können, ist nämlich Kompromisse zu schließen. Und das heißt halt, dass ich meine eigene Haltung und meine eigene Meinung ein Stück weit aufgeben muss, um mit einem anderen oder ja in einen Kompromiss zu treten und zu sagen, pass auf, deine Freiheit, ich gebe dir ein Stück und du gibst mir ein Stück. Und dann tariert sich das vielleicht wieder aus. Und da, wo man vielleicht mal gewinnt, verliert man halt an anderer Stelle was. Das ist das, was wir nicht mehr können. Und das hat auch mit Humor zu tun. Also Humor ist für mich die Kunst zu erkennen, dass man nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Ja? Dass man auch nur ein armes, kleines Würstchen in dieser Welt ist. Dass ich nicht der Einzige bin, der existiert. Humor heißt, ich kann auch über mich lachen. Und das ist das eigentlich eine große Kunst, weil die einen gelassener macht über die eigene Existenz. Ja? Die eigene Existenz ist nicht die einzig Existierende auf dieser Welt. Und das haben wir ein bisschen verloren und ich hoffe, dass wir das irgendwann wiederfinden.
Ja, dass man quasi Mensch bleibt, wie der Titel von deinem Programm so schön heißt.
In allen Unzulänglichkeiten, ja.
Naja, und, wenn du dich so viel mit den, sag ich mal, Krisen dieser Welt beschäftigst, gibt es auch etwas, wo du immer wieder sagst, ja, deshalb sehe ich trotzdem noch positiv oder das gibt mir Hoffnung?
Naja, also was hält uns am Leben? Und da sind wir wieder beim Menschlichen. Also natürlich glaube ich an das Gute im Menschen. Also das ist der Glaube, den ich bis heute noch habe, dass der Mensch zu einem großen Teil eigentlich gut sein will, dass er auch ein soziales Wesen ist, dass er mit anderen eigentlich klarkommen will. Wenn wir es jetzt in Kriegszeiten sehen, dass der Mensch eigentlich nicht Krieg führen will, dass er auch ein Miteinander wünscht, dass er Freiheit wünscht, dass wir auch erkennen, dass wir alle gleiche Menschen sind, gleichwertige Menschen. Das ist so ein Grundglaube, den ich habe. Das hat sowas mit Humanität im weitesten Sinne zu tun. Und dass ich glaube, dass am Ende die Humanität immer gewinnt, das Humane in uns. Natürlich, ich sage das auch im privaten Kreis gerne, ich glaube immer, wenn mir auf jemand auf mich zutritt, erstmal, dass er was Gutes will. Damit fällst du vielleicht in einem von 100 Fällen auch mal auf die Schnauze, ja. Aber wenn ich immer davon ausgehe, dass der andere das Schlechte will, ja, dann irre ich mich viel öfter, weil ich von dem das Schlimmste annehme und das Übelste annehme, aber er eigentlich mit einem ganz anderen Vorsatz an mich herangetreten ist, ja, und eigentlich mir nichts Böses wollte. Und ich glaube, dieser Grundoptimismus, der treibt mich an, der lässt mich auch auf der Bühne Spaß haben, der lässt mich auch humorvoll sein, weil ich glaube, verbitterte Menschen können nicht humorvoll sein, genauso wie Extremisten nicht humorvoll sein können. Ja. Deshalb ist mein Ziel einfach immer noch, den Leuten auch ein Stück weit einen schönen und spaßigen Abend zu bereiten.
Mhm. Ja, Thema Extremisten zum Beispiel, gibt es eigentlich etwas, wo du sagst, da mache ich jetzt echt keine Witze drüber, da ist quasi humormäßig Schluss für mich?
Nö. Also ich glaube, man kann über alles Witz machen. Ich muss das nicht. Ich entscheide für mich immer, ob ich einen Witz darüber mache und ob es auch richtig ist, aus meiner Sicht einen Witz darüber zu machen. Ich würde aber auch nie urteilen darüber, ob andere das machen dürfen. Also das ist ja auch wieder ein Zeitgeist, den wir haben, dass man versucht, anderen vorzuschreiben, worüber sie Witze machen dürfen. Das finde ich sehr schwierig. Ich entscheide für mich selber, wann ich über wen wie einen Witz mache und versuche auch zu spüren, was ist die Resonanz? Also zieht diese Pointe auch? Also lachen die Leute da auch drüber? Und verstehen sie auch, was ich mit dieser Pointe vielleicht erzählen will? Ja, also natürlich ist das auch natürlich sowas wie eine Provokation. Natürlich provoziert man auch mit einer Pointe mal. Aber die Provokation steht nicht bei mir allein nur für die Provokation, sondern mit der Provokation will ich auch erreichen, dass vielleicht irgendwas aufgebrochen wird, ja, eine Denkstruktur aufgebrochen wird, ein Denkschema. Aber wie schon gesagt, ich entscheide das nur für mich. Ich will das für andere überhaupt nicht entscheiden. Das muss jeder für sich selbst wissen. Und wenn ich jemanden nicht lustig finde im Fernsehen, dann schalte ich weg oder ich gehe in sein Programm. Das ist meine persönliche Entscheidung und meine Freiheit dann.
Ja, du bist auch sehr viel unterwegs. Hast du vielleicht so ein Sowas, das hast du immer dabei, aber das haben die meisten Leute nicht dabei, sowas Kleines, irgendwie Nützliches. Also bei mir sind zum Beispiel, ich habe so einen Dosenöffner beim Schlüssel, den finde ich sehr praktisch. Also halt einen Flaschenöffner. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das sollte man immer dabei haben, was vielleicht die meisten Leute nicht so auf dem Schirm haben?
Ich überlege gerade, was ich in meinem Rucksack habe. Warte mal, ich guck jetzt einfach mal rein. Wir machen das jetzt ja live. Das ist tatsächlich mein
Okay, cool.
Tourrucksack.
Ja.
Ich habe tatsächlich, das kann ich sehr empfehlen, ich habe immer einen guten Tee dabei, weil ich
Ah.
bin grüner Teetrinker und ganz oft
Ja.
gibt es am Frühstücksbuffet nur noch diesen billigen Grüntee, der auch nur so in so einem Papierding drin ist, der ist schon furztrocken. Das ist ein ganz
Ja.
kleinblättriger, der schmeckt nach gar nichts im Prinzip. Ja? Und ich habe hier zum Beispiel einen Morgentau und ich gebe zu, das nehme ich mir an anderen Buffets mit. Wenn
Ah.
es das am Buffet gibt, dann nehme ich mir immer einen mit für den nächsten Morgen schon. Weil ich denke,
Ja.
vielleicht bin ich morgen im Hotel, wo es den nicht gibt. Das nehme ich mit, das kann ich sehr empfehlen. Also für Teetrinker immer dabei. Ich habe ein Ladekabel natürlich dabei. Das ist sowas,
Ja.
was wahrscheinlich jeder dabei hat. Ja, ich bin alt, ich habe eine Lesebrille inzwischen. Sowas brauche ich auch. Ich habe tatsächlich auch Kaugummis. Ein Deo habe ich auch immer dabei. Sonst habe ich tatsächlich nichts
Ja.
Spektakuläres. Das übliche
Okay,
Ladegerät
ja.
fürs Handy. Was habe ich hier oben noch? Ein Stift. Ich habe immer einen Stift. Und ich habe 10 Euro. Den habe ich
Ah,
auch in meinem Rucksack,
okay.
weil ich denke, irgendwann hast du mal die Geldbörse vergessen und diese 10 Euro können vielleicht die bitterste Not
Ah
lindern. Ja,
ja.
vielleicht habe ich es dann noch für einen Kaffee. Mehr habe ich tatsächlich nicht dabei, also was
Naja.
jetzt
Ja.
irgendwie spektakulär ist.
Hast du auch was dabei, das du immer mitschleppst, aber eigentlich nie brauchst, wo du denkst, so, ah, das könnte ich brauchen? Also bei mir ist es zum Beispiel so ein, ich habe eigentlich immer ein Feuerzeug, obwohl ich nicht rauche und es auch ansonsten echt nicht brauche. Aber ich denke immer so, ja, vielleicht brauchen wir es doch irgendwann mal.
Ja, wie du weißt, rauche ich ab und an und ich habe nie ein Feuerzeug dabei. Also das wäre schon
Ah.
schön, wenn du es immer dabei hättest. Falls du mit mir
Okay.
mal unterwegs bist, dann könnte ich es mir bei dir leihen. Also dann danke ich dir
Ja,
für das
stimmt, dann
Weiterhin
hat es doch einen
dabei.
Sinn.
Nein, ich
Ja.
habe tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht, wie sich die Dinger nennen, so zum Aufladen vom Handy, das habe ich echt schon mir vor langer Zeit mal gekauft. So ein Ersatzakku, weißt du, wo du das.
Ja, so Powerbank.
Ja, so eine Powerbank. Und das Problem ist, die Powerbank ist immer leer, wenn ich sie brauche. Also immer
Naja.
dann, die entleeren
Ja,
sich
das
ja auch
kennt man.
wahrscheinlich mit der Zeit, vermute ich mal. Und ich vergesse immer, sie aufzuladen. Und immer, wenn ich sie brauche, dann ist sie nicht da. Also deshalb, aber ich schleppe sie immer
Naja.
noch mit mir rum. Ich habe bis heute es
Ja.
nicht. Und was ich immer auch dabei habe, ist tatsächlich, dass ich mir aus der Garderobe, so ein Schokolädchen mitnehme. Es gibt dann immer so einen
Ah.
Korb mit so Schokoladen,
Ja.
so kleine Snickers oder sowas. Und das nehme ich mir mit und denke mir für schlechte Zeiten. Und dann, wenn die schlechten Zeiten tatsächlich sind, in der Bahn hat das Bistro nicht geöffnet, dann hole ich diese Snickers raus und merke, dass es über
Ah,
2 Monate
das ist schlau.
flachgedrückt wurde in meinem
Ach
Rucksack,
so.
geschmolzen wurde, es lag mal in der Sonne irgendwo und du kannst es vom Plastik gar nicht mehr lösen. Im Prinzip müsstest
Ja.
du mit der Verpackung direkt essen. Dann ist die Not dann
Und
doch
das ist dann
meist nicht so
peinlich,
groß
ja.
und ich werfe es wieder weg. Aber beim nächsten Mal in der Garderobe denke ich, ach, nimm es mit, komm.
Naja.
Vielleicht kommt mal wieder Not. Das
Ja
ist
klar,
vielleicht
wenn.
tatsächlich noch, die Älteren werden das kennen, ich habe ja noch eine Oma gehabt, die Krieg erlebt hat. Und aus diesen Zeiten kommt das vielleicht noch, dass das noch die
Ah.
Kriegsgene in einem stecken. So dieser. Es
Naja.
könnte eine große Hungersnot kommen, die wir ja in Deutschland schon
Naja.
doch seit längerem nicht mehr hatten. Aber vielleicht kommt sie und ich kann dann längst das Snickers mitsamt der Verpackung noch essen.
Naja, schön. Ja, nee, ich dachte mir gerade so, wenn es dann geschmolzen ist und du es dann so ungeschickt aus der Verpackung isst, dann ist da jemand gegenüber im Abteil und sagt dann so, ah, oh, das ist der Sieber. Das wäre natürlich auch ein bisschen peinlich.
Das passiert mir immer in anderen Situationen, wenn man,
Ja.
ich werde ja natürlich erkannt, aber ich werde auch meist in den Situationen erkannt, in denen ich nicht erkannt werden will. Bestes Beispiel, in den Zug einsteigen, an der Treppenstufe hängen bleiben, in den Zug reinstürzen, sozusagen in dieses Abteil, auf diesen Teppich vor den Toiletten. Du kennst diesen Teppich, dieser eh schon verschmutzte Teppich, wo man eigentlich auch
Ja.
nicht liegen will. Und dann liegt man da, hat hinten einen Rucksack drauf, liegt dann so
Ah.
auf diesem Teppich. Er kommt hoch, hat dieses Muster vom Bahnteppich. Bahn.de hast du hier noch draufstehen. Bist du
Ja,
völlig
so auf der Backe,
überkleckert
so, ja.
mit Kaffee, komplett bekleckert. Und dann guckst du hoch und jemand sagt, ach, grüß Sie, Herr Sieber. Ja? Und in dem Moment wünschst du dir, dass derjenige dich nicht erkannt hätte. Das ist der Moment. Aber genau dann, ja, das ist das Leben.
Ja, das ist ein guter Schlusssatz. Vielen Dank, dass du da warst. Habe mich gefreut.
Ja, ich danke dir auch. Toi, toi, fürs weitere Leben.
Ja, danke. Willst du noch Werbung loswerden?
Nee, Leute, ich bin nicht unterwegs. Ich mache ein halbes Jahr Pause. Ich schreibe im neuen Programm. Ab Januar bin ich mit Weitermachen unterwegs.
Ja, okay,
ich
super.
Freue mich auf alle.
Ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet die Folge gerne, teilt sie und dann bis dann. Ciao.